und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich spreche heute mit Sabine Hess, die Menschen dabei unterstützt, Unterstützung für ihre Herzensprojekte zu finden. Auch wenn das möglicherweise nach einem einfachen Unterfangen klingen mag, haben viele Menschen damit Schwierigkeiten. Denn mal Hand aufs Herz, wie leicht fällt es dir persönlich, um Unterstützung zu bitten? Viele Menschen haben damit Schwierigkeiten, weil sie das Gefühl haben, sie könnten zur Last fallen oder sie haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Viele Glaubenssätze hindern uns daran, wirklich um Unterstützung zu bitten. Dabei ist auch klar, dass wir gemeinsam einfach mehr erreichen können. Und gerade wenn es um die Dinge geht, die uns wichtig sind, sollten wir da nicht in der Lage sein, alles daran zu setzen, sie zum Leben zu erwecken, sie Wirklichkeit werden zu lassen? Wie das funktionieren kann, das erzählt uns Sabine Hess heute. Ich finde, es ist eine sehr mutmachende Folge geworden und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Am kommenden Donnerstag, am 25.04. von 17 bis 20 Uhr findet mein Workshop statt, wie du im Job gesunde Grenzen setzt und kommunizierst. Wenn du dabei sein möchtest, dann findest du alle Informationen und den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Ich freue mich, mit dir live deine Situation zu besprechen, konkrete Fälle durchzugehen und auch eine konkrete Kommunikation zu entwickeln, wie die Teilnehmenden für ihre Grenzen und Bedürfnisse einstehen können. Sabine, du hast ein Buch geschrieben. Es nennt sich Die Kunst des Bittens, wie du Unterstützung für dein Herzensprojekt findest. Warum ist das Bitten aus deiner Sicht eine Kunst?
Also, die Kunst des Bittens, das ist mir erst langsam bewusst geworden, dass es überhaupt eine Kunst ist. Also, ich bin eigentlich Betriebswirtin, das kann man an dieser Stelle vielleicht kurz sagen, und bin vor über 13 Jahren in der Non-Profit-Branche gelandet. Und das ist ja eine Branche, in der wir quasi nicht für den Profit, sondern eben für gesellschaftliche Projekte arbeiten und jeden Tag um Unterstützung bitten. Und da ist mir aufgefallen, dass, und ich schließe mich da gar nicht aus, das ist auch nicht immer leicht, nach Unterstützung zu bitten. Also das mutig zu tun, unprofessionell, da gibt es einfach so viele limitierende Faktoren in unseren Köpfen, die uns sagen, oh, ich will jetzt niemanden nerven oder ich kenne gar nicht die richtigen Leute oder stört das nicht oder muss ich es nicht alleine schaffen? Da sind so viele Gründe in uns, warum wir das nicht tun. Und es braucht auch bei mir ein bestimmtes Mindset, es braucht eine Vorbereitung, es braucht so viel, das zu tun. Und das wurde mir dann erst nach und nach bewusst, dass das wirklich eine Kunst ist. Und ich sehe mich selber als lebenslange Studentin in diesem Bereich, die ich also auch nicht vollends beherrsche, aber viel Erfahrung darin habe.
Was glaubst du, warum fällt das vielen Menschen so schwer?
Ja, weil wir... Ich weiß es nicht, ob das irgendwie mit dem, es ist irgendwas in uns drin. Ich bin keine Psychologin, die uns aber halt immer so Gedanken, die uns einschränken. Ich glaube, wir fühlen uns dann schwach. Wir haben das Gefühl, abhängig von anderen zu sein. Irgendwie wollen wir das immer alles schaffen. Es ist übrigens ganz interessant. Wir haben mit der Opinio App eine Umfrage gemacht. Das geht Männern und Frauen gleichermaßen so. Das geht irgendwie allen Menschen so. Also über 50% fällt das Bitten schwer. Und ich hatte viele Gespräche dazu und die auch bei meinen Projektpartnern, die Einwände sind eben immer, dass wir nicht die richtigen Leute kennen und wir trauen uns nicht. Das hat ganz viel mit unserer Komfortzone zu tun. Also wir wissen selber, wenn wir einen Umzug haben, dann fragen wir vielleicht unsere Familie, unsere Freunde, ob die uns helfen. Das geht auch noch. Ich weiß, wir hatten hier irgendwie in der Corona-Anfangsphase waren wir 5 Wochen in Quarantäne und da habe ich auch Freunde gefragt, ob die für uns einkaufen können. Das ist ja gar kein Problem. Aber sobald es so ein bisschen weitergeht und wir im anderen Umfeld sind, dass uns vielleicht ein bisschen, wo unser Selbstvertrauen nicht mehr so wie in unserem inneren Zirkel gegeben ist, dann fällt es vielen Menschen schwer. Also da ist hinter der Komfortzone ist eine Zone von Überforderung und dann kommt die Angst. Und wenn wir uns nicht klar machen, wofür wir um Unterstützung bitten, dann fällt es enorm schwer und dann sagen wir auch, nö, ich bin eher der introvertierte Typ, ich möchte das gar nicht machen. Ich bleibe lieber hier in meiner Komfortzone. Und das kommt ganz, ganz häufig vor.
Ich nehme auch wahr, dass es auch immer mal wieder, also die Punkte, die du genannt hast, sehe ich auch. Und auch immer wieder ein limitierender Faktor ist dieses Gefühl, ich darf anderen nicht zur Last fallen. Ich darf mich da nicht aufbürden. Ich darf denen das nicht abverlangen. Also das steht auch im Weg. Also ich habe beispielsweise in meinem Kurs, ich begleite ja Menschen dabei, den richtigen Job für sich zu finden oder den passenden. Und
Da geht es in einer Lektion darum, die Lebensgeschichte zu erzählen. Und das ist etwas, was ich einfach mit einem Menschen teile. Also meine Lebensgeschichte erzähle ich. Über 2 bis 3 Stunden dauert das typischerweise. Und da nehme ich ganz oft auch die Hürde wahr. Ja, ich kann ja keinen bitten, jetzt 2 oder 3 Stunden sich Zeit zu nehmen und dann meine Lebensgeschichte anzuhören. Also das ist ja eine Zumutung, das zu tun. Und ich sage auch immer, dass an der Stelle, das ist ein Geschenk. Gerade die Offenheit zu haben und die Geschichte zu erzählen und zu teilen, das ist ein Geschenk. Das ist natürlich nicht mit jeder Bitte so, aber da nehme ich eine ganz, ganz starke Hürde wahr.
Ja, also ich glaube auch, dass wenn wir uns das bewusst machen, wofür wir das selber tun, dann fällt es leichter. Aber diese Hürde am Anfang, das sind so Selbstzweifel, die man hat. Das ist dann, dass wir immer anderen nicht zumuten wollen. Aber auch wenn wir uns bewusst machen in unserem Mindset, dass Menschen sogar gerne helfen oder dass Menschen auch gerne zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, dass Menschen gerne mehr erfahren wollen. Was treibt dich an? Ich finde das, ich habe heute von dir mir den Podcast angehört. Da hast du, glaube ich, zum Jahreswechsel über deine Reflexion selber gesprochen. Das fand ich spannend. Dadurch lerne ich dich ja als Menschen kennen und finde spannend, was dahinter ist. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass andere durchaus ein Interesse daran haben, dann fällt es leichter. Vera Birkenbiel hat mal so schön gesagt, das finde ich immer ein ganz tolles Beispiel. Und ich weiß nicht genau, um wie viele Minuten es geht. Ich habe so im Kopf, dass es 2 sind. Wenn du 2 Minuten vorgibst, als ob du selbstbewusst bist und auf andere zugehst, nehmen sie dich selbstbewusst wahr. Und dann entsteht ein Gespräch auf Augenhöhe und dann glaubst du selber irgendwann, dass du selbstbewusst bist und es kommen richtig tolle Gespräche zustande. Und wenn wir diese Hürde schaffen zu überwinden, so wie du in deinem Coaching und sagst, okay, ich habe jetzt das Gefühl, dass das für die aber auch toll ist, für das, was wir hinterher vorhaben, dass ich das erzähle. Und man fängt einfach an, dann merkt man, wie andere darauf reagieren. Und ich glaube, dann kommen tolle Gespräche zustande. Also es hat so viel mit uns selber zu tun, dass es uns schwerfällt, andere zu bitten. Also es hat nur mit uns selber zu tun, ehrlich gesagt.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt vorher mit dir anfangen, weil wir ja gerade so besprechen, dass wir einfach um Hilfe bitten müssen. Es ist ja auch eine Strategie, etwas alleine zu machen und eben nicht um Unterstützung zu bitten. Was glaubst du, wann stößt diese Strategie an ihre Grenzen und warum ist es dann doch sinnvoll oder ab wann ist es sinnvoll, sich Unterstützung zu holen?
Es gibt ja viele Menschen, die ziehen es vor, Aufgaben alleine zu lösen und es ist sicherlich auch toll, kleine Dinge im Kleinen zu lösen. Das mache ich selber auch. Ich versuche auch, Sachen selber zu schaffen. Aber in dem Moment, wenn wir große Visionen vorhaben, wenn wir wirklich ein Herzensprojekt haben, wenn wir eine Jobveränderung haben. Wenn wir, ich sage mal als Beispiel, ich bin überhaupt keine Seglerin und meine Freundin hat letztens schon gesagt, warum ich eigentlich das Beispiel immer machen würde. Aber wenn wir den Atlantik mit dem Segelboot überqueren wollten, dann ist es bei großen Projekten, wir können ja nicht alles können von Anfang an. Und dann ist es so unendlich hilfreich, wenn wir uns Rat holen, wenn wir uns Unterstützung holen. Also ein Beispiel, was ich sozusagen immer gerne anführe, ist, du hast es vorhin erwähnt, ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben. Also das muss ich mir selber manchmal erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich hatte in Deutsch war ich eher so im 4er-5er-Bereich. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ich habe so gut wie keine Sichtbarkeit in Social Media. Das heißt, überhaupt einen Verlag zu finden, ist eine Herausforderung. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das aufbaue. Ich lese sehr gerne Sachbücher und wusste, was ich toll finde, dass ich gerne Grafiken da drin haben möchte. Aber wie ich da rangehe, da brauchte ich eigentlich für jeden einzelnen Schritt, brauchte ich Rat einfach, wie man das macht. Und Mentoren zum Beispiel auch. Also ich habe meine Tochter als größte Mentorin, die irgendwann mal gesagt hat, als sie ein duales Studium begonnen hat, dann sagte sie, Mami, du erklärst mir immer die Beispiele so schön bildlich. Du musst irgendwann mal ein Buch schreiben. Das war 2018, da kam das erste Mal so wie so eine kleine Pflanze in mir hoch. Und das hat sich so ein bisschen immer weiter festgesetzt. Dann waren andere Dinge, die einfach in der Priorität wichtiger waren. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, ich möchte wirklich dieses Buch schreiben. Und meine Tochter hat immer wieder nachgefragt, sie hat mich immer wieder motiviert, auch wenn man dachte, also ein Buch neben der Arbeit zu schreiben ist auch gar nicht so, das braucht auch schon so ein bisschen extra Effort sozusagen und das ist gar nicht so einfach und dann tut es eben auch sehr gut, wenn man Mentoren auf diesem Weg hat und immer wieder um Rat fragen kann. Und da hatte ich glücklicherweise ganz viele Menschen an meiner Seite und so habe ich das eben nicht nur in meinen Non-Profit-Projekten kennengelernt, sondern auch an mir persönlich und eben auch bei vielen meiner Beratungsprojekte, dass große Visionen unendlich viel leichter mit Hilfe sind.
Und ich glaube nicht nur leichter, sondern wahrscheinlich auch besser.
Ja, oder auch vielleicht sogar nur möglich dann. Also ich sage immer, wenn wir große Visionen haben, wir stoßen irgendwann an unsere Grenzen. Ich kenne fast kein Beispiel, bei dem Menschen das ganz alleine geschafft haben, wenn sie irgendwas Großes vorhatten. Also jeder, der da ein Beispiel hat, freue ich mich um Feedback. Aber ich kenne viel, viel mehr Menschen, die, wenn sie an der richtigen Stelle Hilfe hatten, dann ging es eben immer weiter. Ob das eben fürs Mindset ist, ob das Technik ist, die man anwenden kann, ob das Motivation ist. Also mit Hilfe ist es, glaube ich, in meinen Augen nur möglich.
Ich würde gerne mit dir nochmal auf die Hürden schauen, weil ich glaube, das ist ja eine ganz entscheidende Stelle, die darüber entscheidet, ob ich jetzt ein Projekt verwirkliche, also um Hilfe bitte und dadurch das Projekt möglich wird oder nicht. Und ich würde gerne die verschiedenen Hürden mit dir nochmal anschauen und schauen, was man tun kann, um diese Hürden zu überwinden. Welche Hürden beobachtest du so typischerweise vor einer Bitte oder vor dem Punkt, sich Hilfe zu holen?
Ich fange immer an so beim Mindset. Für mich ist es das erstmal das Mindset, ist diese erste Hürde, dass ich selber denke, dass ich nicht fragen sollte, dass ich nicht jemanden bitten möchte, dass ich keinen nerven möchte. Und ich finde das Beispiel von Amanda Palmer so schön. Die hat ein Buch geschrieben vor vielen Jahren. Das ist auch das einzige Buch, was ich interessanterweise mit einem sehr ähnlichen Titel, nachdem ich meins geschrieben habe oder während ich dabei war, aber schon den Titel hatte, gefunden habe. Das heißt The Art of Asking. Und sie erzählt, sie ist Straßenkünstlerin gewesen und erzählt eben von ihrer Situation, wie sie auf der Straße stand und immer wieder die Menschen gefragt hat, um im Grunde ein paar Cent gebeten hat. Und sie hat so ein schönes Beispiel und hat gesagt, ich überlege gerade, wie sie das genau angefangen hat. Also sie hat eben eine Grafik auch und da ist eine Ärztin, die im OP steht. Und diese Ärztin, die operiert gerade und die fragt ja auch nicht, wenn sie nach dem Skalpell fragt, bin ich es wert, um Unterstützung zu bitten? Könnten Sie mir bitte ein Skalpell reichen? Sondern die sagt Skalpell. Und dann geht es um diese Aufgabe, den Menschen, der da liegt, zu retten. Es geht um eine übergeordnete Aufgabe. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir beispielsweise bei gesellschaftlichen Projekten, dass wir für eine übergeordnete Aufgabe einstehen, dann fällt das Bitten sehr, sehr viel leichter. Und ich habe das in meinem Kopf immer wie so eine Waage. Also diese übergeordnete Aufgabe steht über allem. Das ist das, was wir gemeinsam erreichen wollen. Und auf der einen Seite stehen die Menschen, die die Projekte durchführen. Das ist beispielsweise eine Organisation, die sich vielleicht für Kinder und Jugendliche einsetzt. Die gehen da rein mit ganz viel Herzblut. Die gehen da rein mit Zeit, mit Know-how und setzen Projekte für die Zielgruppe um. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Gruppe, die dann dafür bezahlen. Das sind die Unterstützenden. Das sind Menschen, die gehen auch mit Herzblut da rein, die geben Rat, die geben Geld und machen das Ganze möglich. Und keine dieser beiden Gruppen ist ja mehr wert. Das heißt, die Waage steht eigentlich, beide haben das Gleiche vor und die Waage ist in einem ausgeglichenen Verhältnis und die Menschen können miteinander auf Augenhöhe kommunizieren. Und das tun sie eben auch. Wenn ihnen beiden bewusst wird, wir wollen das Gleiche, dann kommunizieren sie auf Augenhöhe und es liegt an uns selber, dass wir uns gar nicht auf ein anderes Level geben. Also Bittende sind eben oft, fühlen sich oft untergeordnet dem Geld. Das hatte auch Andreas Schiemens, das ist ein Philanthrop und Berater und ein ganz toller Fundraising-Berater. Und der hat auch gesagt, dass eben oft die Fundraiser zum Beispiel und Fundraiserinnen sich kleiner machen, als sie sind, weil sie Angst vor dem großen Geld haben. Und da, glaube ich, können wir uns einfach bewusst machen, dass wir gemeinsam eine große Aufgabe lösen können. So ist es im gesellschaftlichen Bereich. Wenn wir dann aber auch diese Hemmung haben für ein privates Ziel, da hilft, finde ich, immer das Wissen, dass Menschen sehr, sehr gerne helfen. Also es ist ja ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und Eckart von Hirschhausen hat mal in so einem tollen Vortrag, den ich im Hamburger Rathaus hören durfte, gesagt, dass ein Mensch, der helfen darf, schüttet mehr Dopamin, also Glückshormone aus, als wenn er eine Tafel Schokolade isst. Und seitdem habe ich immer gesagt, ach, dann bin ich ja wie eine bessere Diät, wenn ich andere um Unterstützung bitte. Also wir können sozusagen Menschen glücklich machen, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben zu helfen. Also einfach dieses Wissen, dass es nicht wehtut, dem anderen, weder dem anderen noch uns, wenn wir diesen Schritt aus der Komfortzone gehen, sondern dass wir sogar in der Lage sind, dadurch engere zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen.
Ich habe ja mal das Projekt gestartet, 30 Jobs in einem Jahr. Und das war natürlich nicht möglich, alleine zu organisieren. Also ich habe 30 Jobs in einem Jahr getestet und habe mich vorher auch schwer getan, um Hilfe zu bitten. Und bei dem Projekt war es klar, ich muss andere um Hilfe fragen. Sonst funktioniert das einfach nicht. Und ich habe dabei genau das festgestellt, was du gesagt hast. Menschen helfen so, so gerne und unterstützen so gerne sogar fremde Menschen. Also am Anfang habe ich natürlich mein Netzwerk gefragt. Und dann waren es auch immer mal wieder Freunde von Freunden oder Bekannte von Bekannten. Also das wurde dann immer größer. Und irgendwann haben sich auch Fremde bei mir gemeldet und mir ihre Unterstützung angeboten. Und da habe ich gemerkt, wie gerne Menschen helfen. Also das ist wirklich, das ist nicht nur etwas, was man für sich tut oder für eigene Projekte oder Ziele, sondern es ist auch ja ein Stück weit ein Geschenk, andere helfen zu lassen. Und ich glaube, das erleben wir ja auch, wenn wir selber helfen dürfen, dass uns das eben dieses gute Gefühl gibt, etwas Positives für einen anderen Menschen tun zu können.
Genau so. Das finde ich ein ganz spannendes Beispiel, ne? Da man merkt, es ist immer das Gleiche. Irgendwie spüren wir kommen alleine nicht weiter. Und dann geht man diesen Schritt, der einen so viel Kraft am Anfang kostet. Und dann kommen diese positiven Erfahrungen, dass die Menschen gerne helfen. Und damit sie gerne helfen, glaube ich, weil du vorhin fragtest nach den verschiedenen begrenzenden Faktoren und wie wir darauf reagieren können. Ich glaube, wir können es den Menschen auch noch einfach machen, uns zu helfen, dass sie feststellen, dass dieser Match sozusagen passen kann. Und zwar durch eine gute Vorbereitung. Also du hast es gerade angesprochen, es geht ja viel über Netzwerk. Also eine Vorbereitung ist schon mal, dass man guckt, wo sind eigentlich die Netzwerke, die ich fragen kann. Und ich höre das so oft, dass aus meinen Beratungsprojekten die Menschen sagen, ich kenne überhaupt gar keinen, den ich um Unterstützung bitten kann. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucken wir einfach mal genauer hin und schauen uns mal an, wen du kennst. Und dann kommt natürlich raus, dass man einen Freundeskreis hat. Wir haben alle Familie. Vielleicht machen wir Sport oder wir singen im Chor. Also da können wir einfach mal ganz am Anfang anfangen. Und wir brauchen dann ja auch nicht gleich sagen zu der Freundin aus dem Chor, kannst du mir bitte helfen, sondern einfach nur unsere Idee, unser Herzensprojekt, dann zu kommunizieren, so wie du das vielleicht damals mit deinen 30 Jobs in einem Jahr gemacht hast, dass wir das nicht für uns behalten, sondern zeigen, wofür wir gerade brennen. Dann sehen ja andere, oh Mensch, das ist spannend, dann können die selber entscheiden, ob sie damit andocken. Du hattest diese positive Erfahrung gemacht, dass Menschen dich dann weiterempfohlen haben oder dir gesagt haben, sprich doch mal mit dem und dem. Das ist auch eine ganz tolle Art, finde ich, dass wir einfach unser Netzwerk fragen und sagen, ich habe das vor, ich habe dieses Projekt vor. Kennst du jemanden, mit dem ich mich darüber mal austauschen kann? Und dann wird man ganz positiv überrascht sein, wie viele Menschen da auf einen zukommen. Also diese Netzwerke zu identifizieren und sich auch ein bisschen vorzubereiten, was man macht, dass man mit Begeisterung das eigene Projekt vorstellen kann. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, damit man diesen bekannten Elevator pitcht, damit man einfach auch in kurzer Zeit das kommunizieren kann. Das finde ich noch ein ganz wichtiges Tool, was einem dabei hilft.
Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht mit meinen Coaches, die in dem Prozess auf der Suche nach dem richtigen Job eben auch ihr Netzwerk um Hilfe bitten. Nämlich dann, wenn es darum geht, Jobideen auszuprobieren und mal wirklich in der Realität zu überprüfen, könnte das ein Weg für mich sein. Und exakt das, was du sagst, höre ich auch immer wieder. Ich habe gar kein Netzwerk, ich kenne ja gar keine Leute. Und dann sind es doch die Nachbarn, die Schwägerinnen von den Geschwistern oder keine Ahnung. Also wir kennen ja wahnsinnig viele Leute, wenn wir uns das mal wirklich überlegen und das wirklich mal durchgehen. Und da kennt immer jemanden, der weiterhelfen kann. Und es ist manchmal einfach nur hilfreich, ins Blaue drauf loszureden, mit der Idee, mit dem Herzensprojekt oder mit dem Vorhaben sichtbar zu werden und das zu zeigen. Und ist ja egal, ob was zurückkommt oder nicht, einfach erzählen und dann kann aber etwas zurückkommen, was ja nicht zurückkommen kann, wenn wir nicht drüber reden.
Genau so ist es. Das sage ich auch immer. Das ist so oft, wenn wir nicht zeigen, wofür. Also da geht es auch nochmal um den, also es heißt so im Gesellschaftlichen, heißt es dann immer, wenn wir für gesellschaftliche Projekte den Bedarf aufzeigen, wo wir Hilfe brauchen. Ich würde jetzt sagen, eben zu einer Call to Action. Also dann den Mut zu haben, auch die Schwäche aufzuzeigen. Ich brauche an der und der Stelle, brauche ich Hilfe. Hast du irgendwie eine Idee, wie ich das schaffen kann, wen ich um Rat fragen kann, welches mein nächster Schritt sein kann? Also sich das bewusst zu machen, wo es hakt und eben das zu kommunizieren, das finde ich ist absolut wertvoll, das sich zu trauen. Also da natürlich gehört Mut dazu, aber wie ich immer sage, schon als Kinder haben wir gelernt, irgendwie zu schwimmen. Und am Anfang, ich erinnere das bei meinen Kindern, am Anfang saßen die am Rand irgendwie und wollten kaum ins Wasser, dann wurde es immer mehr, dann hat es gespritzt, dann sind sie reingesprungen. Also den Mut zu haben, in das Wasser mal zu springen und einfach mal zu sagen, ich brauche hier Hilfe und zu gucken, was passiert. Und eben auch Menschen zu zeigen, wie sie helfen können. Das ist wahnsinnig wertvoll. Und dann kommt so viel zurück. Und das ist wie so ein Spinnennetz, was sich immer weiter aufbaut. Wenn man erstmal sich vornimmt, dass man ein paar Menschen davon erzählt und dann haben die wieder Ideen, mit wem man noch darüber reden kann. Und dann werden es ja immer mehr. Und das ist eben dieser tolle Effekt, ohne dass man, ich bin kein Freund von, es ist ja oft so im Networking, es ist oft so sehr diese Diskussion, dass man das so zielgerichtet macht, immer mit einem ganz bestimmten Ziel. Das mache ich nicht so gerne, weil ich immer das Gefühl habe, das ist ja sehr manipulierend. Also ich finde es wesentlich, ich bin ein Mensch, der sich sehr gerne mit anderen unterhält. Und da weiß ich ja am Anfang eines Gesprächs noch gar nicht, wo es hingeht. Also ich habe keine Intention am Anfang, unterhalte mich gerne und dann stellt man erst hinterher fest, in welchen Bereichen Menschen miteinander gut harmonisieren. Und Menschen verbinden sich über gleiche Werte. Und das kann sein, dass wir den gleichen Sport haben. Ich habe tolle Freundinnen von heute, mit denen ich auch geschäftlich verbunden bin, mit 40 damals beim Hockey kennengelernt, weil wir zufällig dann nach dem Hockeyspielen noch darauf gekommen sind, was machst du eigentlich, was mache ich? Aber das hatte ich ja nie vor, dass da irgendwas Geschäftliches draus wird. Das heißt, sich zu öffnen, Menschen kennenzulernen und dann zu gucken, wo es hinläuft und dann eben sein eigenes Herzensthema vorzustellen, das funktioniert für mich. Ohne dass man das so berechnet macht, sondern dass man einfach nette Gespräche führt und sich aber bewusst macht, dass wenn man an irgendeiner Stelle Unterstützung braucht, dann den Mut hat, das eben auch aufzuzeigen.
Und wenn man merkt, dass man an einer Stelle Hilfe braucht, kann man das dann gezielt machen? Also weil ich stelle mir vor, ich brauche jetzt, keine Ahnung, Unterstützung. Ich zum Beispiel habe mir dieses Jahr einen Mentoren gesucht und das war ja schon sehr gezielt. Also da habe ich geguckt, welches Wissen brauche ich. Da geht es bei mir um den Unternehmensaufbau und da habe ich mir jemanden gesucht und ihn gezielt gefragt. Also wann ist es denn intentional auch in Ordnung zu fragen?
Ich finde, das ist total in Ordnung. Also für mich gibt es ja zwei unterschiedliche Punkte. Einmal, wenn man sich jemanden sucht und in ein Dienstleistungsverhältnis, was man bezahlt, geht. Auch da habe ich mir ganz viel Unterstützung geholt, wenn ich nicht weitergekommen bin. Und dann gibt es aber auch den Bereich, wenn wir um Unterstützung bitten, ohne eine Gegenleistung. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir da bei jemanden anfragen, mit dem wir noch nie gesprochen haben. Das heißt, dieser Netzwerkaufbau, das ist einfach, wenn man gut vernetzt ist, dann fällt das natürlich viel leichter. Also nehmen wir mal mein Beispiel, als ich damals in der Quarantänezeit Einkäufe brauchte, dann frage ich natürlich meine Freundin. Das ist schwierig, wenn ich jemanden, den ich weiß noch, ich habe damals bei Edeka angerufen und darum gebeten, ob die mir das liefern können, weil ich nicht raus durfte. Da haben die gesagt, nein, wir beliefern schon ein Altersheim, wir nehmen keine neuen Kunden mehr für die Lieferung auf. Das fand ich schwierig, weil ich gar nicht wusste, wie soll ich denn dann an Essen kommen? Und wir wohnen in einem kleineren Ort, da ging das eben online nicht so gut. Das heißt, ein vorhandenes Netzwerk können wir selbstverständlich auch um Unterstützung bitten. Und da geht es immer darum, dass wir zeigen, warum brauchen wir Hilfe? Also ich bleibe in diesem Bereich, in dem wir nicht für eine Leistung zahlen, sondern in dem wir um Hilfe bitten, um einen Rat. Und wenn wir diesen Menschen, von denen wir ja nun wissen, dass Menschen generell eigentlich gerne helfen, zeigen, worum es geht, was wir gerade vorhaben und da unser Warum wir an dieser Vision festhalten, dann gilt es, die Menschen zu finden, die die gleichen Werte haben und die eben sagen, das finde ich toll, da möchte ich dich gerne unterstützen, da helfe ich dir. Und dann entsteht ganz Magisches zusammen. Dann entstehen, ich hatte tolle Interviewpartner bei meinem Buch. Ich habe erzählt, worum es geht und viele haben die Kunst des Bittens, haben das Bitten insgesamt als Thema auch gesehen und haben gesagt, das finde ich ein tolles Thema, da helfe ich dir. Und hatte ganz unterschiedliche Interviewpartner, mit denen ich mein Wissen da weiterentwickeln konnte. Und das war ganz toll. Da bin ich heute noch ganz dankbar, weil das dadurch natürlich auch dann das Ganze so breit gemacht hat. Und da habe ich auch um Unterstützung gebeten. Und das finde ich ist immer erlaubt. Genauso helfe ich auch gerne.
Also um das nochmal klar zu bekommen, dass man ohne Ziel irgendwo hineingehen soll, bezieht sich auf den Netzwerkaufbau, aber nicht um die konkrete Bitte, weil die sollte schon mit einem Ziel natürlich erfolgen, richtig?
Genau so. Also dieser Netzwerkaufbau, den sehe ich, das wäre meine Motivation quasi an alle Zuhörenden ab heute, einfach, wenn sie Herzensprojekte haben, das mit jedem zu teilen, ohne Absicht ein Netzwerk aufzubauen und dann zu gucken, ob sie irgendwann das brauchen oder ob einfach nette Verbindungen daraus hervorgehen, wo man zusammen vielleicht irgendwann mal zusammen ein Projekt macht, was auch immer. Das ist die eine Sache. Und wenn wir dann eine konkrete Bitte haben, dann ist es je konkreter, desto besser. Ich vergleiche das auch mit so einem Helikopterflug. Also, dass wir, wenn wir wissen, wir möchten jemanden um Unterstützung bitten, dann hat das ganz oft damit zu tun, dass denjenigen, den wir fragen, der hat ja oft von irgendeiner Sache mehr. Also sagen wir mal, wir bitten um finanzielle Unterstützung, dann hat er mehr Geld als wir. Wir bitten um einen Rat, dann hat er oder sie mehr Expertise als wir. Ganz oft ist das verbunden mit einer höheren Stellung im Vergleich zu der eigenen Stellung. Weil wenn wir das alles schon hätten, müssten wir in dem Bereich nicht fragen. So, wenn wir das fragen, dann ist es ja sozusagen erstmal einschüchternd und es sind eben Menschen, die oft sehr busy im Beruf sind. Und da hilft es, wenn wir uns gut vorbereiten und unseren Elevator-Pitch so haben, dass wir gleich im ersten Satz die fesseln, mit dem ich habe gerade vor, ein Buch zu schreiben oder ich habe gerade vor, den Atlantik zu überqueren. Dass wir dann so eine kleine Dramaturgie, da kommt auch Storytelling dann sozusagen ins Spiel, dass wir andere in die Gefühlswelt, in der wir sind, mitnehmen, dass wir sie begeistern für das, was wir machen und dass wir dann wieder auf den Punkt landen, warum erzähle ich dir das eigentlich jetzt? Es ist ganz oft so, dass Menschen dann nicht sagen, warum sie das erzählen und dass sie Hilfe gebrauchen können. Und dann ist der andere oder die andere schon wieder weg und die Chance ist verpasst. Das ist ja dieser Elevator-Pitch, heißt ja so, weil wir eben im Fahrstuhl, wenn wir mit jemandem im Fahrstuhl sind, nur ganz kurze Zeit haben, unsere Geschichte zu erzählen. Und wenn wir es schaffen, in dieser kurzen Zeit den anderen oder die andere für uns zu begeistern und sei es nur, dass wir sagen, darf ich mich morgen wieder melden und das in Ruhe erzählen, dann haben wir schon mal diesen ersten Einstieg geschafft sozusagen. Und deswegen genau ganz klar kommunizieren, worum es geht. Und das kann man üben. Das kann man üben im Freundeskreis, das kann man üben bei der Familie, dann vielleicht ein bisschen entfernter, das kann man schriftlich üben auf Social Media. Ich habe Menschen angeschrieben, die habe ich in der NDR Talkshow gesehen und fand toll, was sie da kommuniziert haben und habe dann geschrieben, ich habe auch gerade das und das vor, hast du einmal Zeit für 20 Minuten? Ich habe eine Frage und ich habe in den meisten Fällen habe ich eine Antwort gekriegt. Und das ist dann toll, also sich einfach zu trauen.
Was glaubst du, braucht es, um Menschen zu begeistern, um dann helfen zu wollen und unterstützen zu wollen?
Also erstmal absolut deine eigene Begeisterung. Es ist ja oft so, dass wir uns diesen Elevator-Pitch zurechtlegen und dann sind wir so im Kopf, was wir alles sagen wollen und vergessen wir nicht irgendwie einen Punkt. Aber ich glaube, wir können nur da, wo ein Funke in uns selber ist, dann können wir andere entzünden. Und ich glaube, da einfach mal authentisch den gedankenfreien Lauf lassen und zu zeigen, warum brennen wir für dieses Thema, dass die das spüren, in welcher Welt wir gerade leben. Ich glaube, das ist dann so, dass die denken so, wow, die oder der, die möchten das wirklich. Ja, da helfe ich, da bin ich, das kann ich irgendwie, da kann ich andocken. Also wirklich diese Begeisterungsfähigkeit zu übermitteln, das ist, glaube ich, das A und O.
Ich habe es tatsächlich ähnlich gemacht, als ich einen Mentoren gesucht habe. Ich hatte das ja vorhin schon erzählt. Das war über MentorMe, das ist eine Plattform, wo sich Mentoren oder Mentorinnen ehrenamtlich engagieren. Und ich habe echt so ganz lange dieses Matching ausprobiert und immer wieder neu gesucht und mein Profil umgeschrieben und wirklich lange gesucht, bis ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt einen passenden Mentoren gefunden und ich wollte unbedingt, dass der ja sagt und dass der mich unterstützt. Also ich wollte das unbedingt. Und dann habe ich gedacht, ich habe keine E-Mail-Adresse von dem, ich kann den nicht erreichen. Und ich habe dann gedacht, okay, er wird sich mein Profil angucken und ich habe mein komplettes Profil umgeschrieben und gesagt, warum ich möchte, dass wir beide zusammenarbeiten oder zusammen ins Mentoring starten. So, und der hat ziemlich schnell ja gesagt und es ist mittlerweile wirklich ein toller Austausch, super hilfreich. Und genau, also da habe ich es genauso gemacht, einfach gesagt, warum ich unbedingt möchte, dass wir zwei zusammenkommen und uns austauschen können.
Aber da kriege ich Gänsehaut, wenn du das erzählst, ne? Das ist wirklich, das finde ich toll. Und das ist ja dann aber auch eine Verbindung, die beiden Spaß macht. Weil du hast dir ausgesucht, wer für dich passen könnte. Du hast gezeigt, warum du das so toll findest. Und so kommen Menschen zusammen. Und das sind oft Verbindungen, die eben auch beiden Spaß macht. Und ich glaube, nur dann kann es gehen. Simon Sinek hat das so schön geschrieben in seinem Buch Start with Why. Er hat damals hat geschrieben und hat auch so einen YouTube-Vortrag und hat eben gesagt, das ist, wenn zum Beispiel Apple, als Apple damals das neue iPhone vorgestellt hat, da ist im Marketing generell, ist es eben nicht mehr so, dass wir die Produktvorteile als erstes aufzählen, sondern wir müssen erst mal zeigen, warum machen wir das, was wir machen. Und bei dir war es dieser Fall. Du hast gezeigt, warum willst du mit ihm zusammenarbeiten? Und dann konnte er eben herausfinden, okay, ist das, kann ich das nachvollziehen? Docke ich da drauf an? Hättest du das nicht gezeigt, wäre das wie so eine x-beliebige Anfrage wahrscheinlich gelaufen. Das ist so, ich sage immer, das ist, was wir im Non-Profit-Bereich auch sehr lernen dürfen. Das ist ein sehr emotionaler Vertrieb, weil wir ja natürlich eine Spende ist ohne Gegenleistung. Das heißt, wir verkaufen lediglich dieses Gefühl für die Menschen, dass sie in das richtige Projekt investieren. Wir müssen ihnen ja aufzeigen, dass das, was sie machen, dass das für die Gesellschaft wichtig ist. Und deswegen, da fließt kein Geld zurück, sondern eben nur diese Begeisterungsfähigkeit, dass das ein tolles Projekt ist. Und das ist, glaube ich, immer wieder wichtig, dass wir in diesen emotionalen Vertrieb, dass wir unser Why zeigen, also wirklich unser Warum ist das wichtig, dass wir uns miteinander verbinden wollen und dann natürlich ergebnisoffen sind. Also die Menschen können dann selbst entscheiden, ob sie damit zusammen gehen wollen oder eben nicht. Das finde ich auch immer noch wichtig, wenn man eine Bitte formuliert, dass man nicht zu fest ist. Aber je mehr man das möchte und je klarer man sein Why zeigt, ich glaube, dass man da eben auch ganz viel Erfolg haben kann, die richtigen Menschen zu finden, die einen dann begleiten.
Du hattest das in deinem Buch auch geschrieben, dass es wichtig ist, welches Gefühl die Bitte beim Gegenüber auslöst. Und ich habe dann auch so gedacht, ist das nicht auch ein Stück weit manipulativ oder ab wann wird es manipulativ? Und das ist ja gerade das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja, dass Menschen uns aus freien Stücken unterstützen. Also wie mache ich das richtig?
Ich glaube, da gilt immer nur Authentizität. Also dieses, dass man sich was überlegt, was man sagen will, um etwas zu erreichen, das wäre mir A, zu kompliziert und B, könnte ich das ich selber, Sabine Hess, nicht über lange Zeit durchhalten. Das heißt, was ich nur kann, ist ehrlich zu sein. Also was ich kann sagen, entweder ich setze mich ja für Projekte hier in Hamburg ein. Das ist zum Beispiel ein Projekt Klangsträuche für musikalische Früherziehung für rund 3000 Kinder in Hamburg. Und das ist so süß, wenn man diese Kinder sieht, die eben aus Gebieten kommen, wo Eltern sich das eventuell nicht leisten können, jede Woche musikalische Frühförderung zu bezahlen. Wenn die zusammenkommen und kriegen über die Kitas diesen Unterricht. Dieses Projekt Klangsträuche hat mein ganzes Herz. Und das kann ich anderen erzählen und sagen, was das mit mir macht und warum ich das toll finde. Und dann können sie gucken, ob sie das auch begeistert oder nicht. Und so kann ich das auch mit jedem privaten Projekt, was ich vorhabe, für das meine ganze Begeisterung da ist, das kann ich erzählen. Aber ich überlege mir nicht vorher, was ich damit vorhabe, sondern ich erzähle sowieso jedem dann von diesen Projekten, die ich vorhabe, weil sie mich so begeistern. Und wenn jemand sagt, okay, das interessiert mich nicht, ich habe ein ganz anderes Thema, was mich interessiert, dann bin ich ganz gespannt zu hören, was die interessiert. Und dann findet man vielleicht ganz andere Bereiche, wo man zusammenpasst. Also ich glaube wirklich, dass es darum geht, authentisch seine Dinge mit Begeisterung weiter, so wie wir uns auf einer Party mit Freunden unterhalten. Was machst du? Was mache ich? Wo schlägt dein Herz für? Und genau so sehe ich das auch im Geschäftsleben oder im Netzwerkaufbau. Das sehe ich genauso.
Also ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, dass es darum geht, jemanden zu finden, der unsere Begeisterung teilt.
Ja, der unsere Werte teilt und die Begeisterung teilt und Lust hat, sozusagen mit uns an einer gleichen Sache zu arbeiten. Dann haben wir sozusagen die Grundlage gelegt für eine Bitte und dann klingt sie ja auch nicht. Dann fühlen wir uns auch nicht als Bittsteller, sondern wir sehen uns eher als Team, die gemeinsam eine Aufgabe lösen. Und der eine oder die eine übernimmt eben einen bestimmten Part und der oder die andere übernimmt einen anderen Part. Es ist auch wichtig hinterher, das stelle ich immer wieder fest, die Menschen, die uns dann unterstützt haben, dann auch in the loop zu behalten. Also die sind ja dann mit ihrem Herzen dabei. Und dann eben auch nicht wieder zurück in den eigenen Kokon zu gehen und zu sagen, oh, jetzt hat der oder diejenige mir ja schon einmal geholfen, jetzt möchte ich mich auch nicht wieder melden, sondern genau das Gegenteil zu tun und sie darüber zu informieren, was ist eigentlich draus geworden aus dem Projekt und auch zu zeigen, deine Hilfe hat das und das bewirkt. Ich habe meine Interviewpartner angeschrieben und habe gesagt, jetzt halte ich dieses Buch in der Hand und das ist so großartig und danke, dass du eben deinen Teil dazu beigetragen hast. Und das gilt ja bei jedem Projekt so, dass man ihnen hinterher eben auch zeigt, was das Tolles bewirkt hat. Und dann bleibt eben dieses gute Gefühl auch nach so einer Bitte für alle Beteiligten.
Sabine, ich habe mich sehr gefreut, dich hier zu Gast zu haben. Das war total toll, inspirierend und motivierend, wie ich finde persönlich. Und ich hoffe, das geht den Zuhörenden genauso. Und sie haben jetzt Mut oder zumindest einen kleinen Anschubser bekommen, vielleicht doch mal um Unterstützung zu bitten für ihr Herzensprojekt.
Sehr schön. Ich danke dir sehr für die Einladung und fand es auch ein ganz tolles Gespräch.
Sabine, was würdest du tun, wenn du Arbeitsministerin wärst? Welches Projekt würdest du als erstes umsetzen?
Wenn ich Arbeitsministerin wäre, dann würde ich mich dafür einsetzen, dass alle Menschen die Jobs finden könnten, auf denen sie glücklich sind, und würde mir Formate überlegen, wie wir helfen können, dass Menschen Erfüllung in ihrem Job haben. Das wäre mein allergrößtes Anliegen.